Hallo und herzlich willkommen zu Radio Money Talk. Wir senden heute live auf okitalk.com und die Zusammenfassung hört ihr dann auf Tide 96.0. Mein Name ist Bernhard Wenzel und mit mir im Studio ist der Hans Bonnwall, freier Anthroposoph und Lehrer für das neue Denken. Hallo Hans.
Hallo Bernhard.
Unser Thema heute ist Einführung in die Anthroposophie, beziehungsweise wir wollen kommen zu dem Thema Dreigliederung des sozialen Organismus, aber da stecken wir schon ganz tief in der Anthroposophie, beziehungsweise in dem, was Rudolf Steiner gemacht hat, und da wollen wir uns mal langsam annähern. Deswegen haben wir auch zwei Sendungen auf okitalk.com vorgesehen. Die zweite Sendung ist für Radio Money Talk ein bisschen untypisch, auf dem Freitag am 5.5. wieder ab 19 Uhr hier live auf okitalk.com. Aber fangen wir doch heute erstmal an. Hans, kannst du kurz beschreiben, wer du bist und was du machst? Und ich denke mal, wir kommen da im Laufe der Sendung sicher noch näher drauf, aber dass meine Zuhörer ein ungefähres Bild von dir haben.
Ja, ich bezeichne mich als Lehrer der Anthroposophie mit Schwerpunkt das neue Denken, das Rudolf Steiner ja erforscht und angeregt hat. Und ich bin von Haus aus Verwaltungsangestellter gewesen, habe mich nie für meinen Beruf interessiert, habe mich auch nicht für Schule und Kultur interessiert. Aber dann so gegen 40 Jahre habe ich nach dem Sinn meines Daseins gesucht und dann Rudolf Steiner gefunden. Und den habe ich dann studiert, sozusagen nebenberuflich. Und vor 20 Jahren habe ich dann die Schule für Neues Denken nach Rudolf Steiner gegründet und Abendkurse gegeben bis heute. Und insofern habe ich da eine besondere Methode entwickelt, wie man in die spirituelle Welterklärung Rudolf Steiners hineinwachsen kann durch ein neues Denken.
Ja, danke. Fangen wir doch mal ganz am Anfang an, und zwar mit der Frage, wer war denn überhaupt dieser Rudolf Steiner?
Das ist ein Riesengebiet. Wenn wir das bürgerlich anschauen, dann war er zunächst Doktor der Philosophie, hat als Hauslehrer gearbeitet, dann hat er an einer Arbeiterschule gearbeitet, dann hat er im Goethe-Archiv in Weimar gearbeitet und hat insgesamt zwei Goethe-Ausgaben erarbeitet, vor allen Dingen die naturwissenschaftlichen Arbeiten Goethes hat er sozusagen aus dem Nachlass erarbeitet und herausgegeben. Das wäre bürgerlich gesehen. Dann ist er aber spirituell gesehen oder esoterisch gesehen ein ganz großer Eingeweihter. Und das ist dann schon wieder ein Begriff, den man heute nicht so gut kennt. Ein Eingeweihter ist einer, der eingeweiht ist in die Weltgeheimnisse. Solche Leute hat es immer gegeben. Wenn man die Menschheit in ihrer Entwicklung betrachtet, dann kann man das mit dem Aufwachsen eines Kindes vergleichen und sagen, die Menschheit in alter Zeit war wie ein Kleinkind, unselbstständig und musste von höheren Wesen, die man die Götter nennt, geführt werden, an die Hand genommen werden, hat auch im inneren Blick und in der inneren Wahrnehmung diese Eltern gut gekannt. Und wir kennen ja aus der Überlieferung die Götter, die in den Mythen, Sagen und Religionen dargestellt sind, die sind real, die sind auch noch da, nur dass wir keine Wahrnehmung von ihnen haben, weil die ihre Körper nicht mit Mineral angefüllt haben wie wir, sondern in einer anderen Daseinsebene leben als wir. Die haben uns in diese Daseinsebene, in die materielle hineinversetzt und uns aufwachsen lassen, und je älter wir geworden sind, je selbstständiger wir geworden sind, desto weiter sind die zurückgetreten, so wie die leiblichen Eltern auch beim Menschen. Und dann kam der Zeitpunkt, von dem an man diese Götter nicht mehr wahrnehmen konnte, aber dann hat man immer in jedem Stamm und in jedem Volk jemanden gehabt, der diese Fähigkeit noch hatte, die Götter wahrzunehmen und der mit denen auch in einer Verbindung stand, der von denen auch geschult worden ist. Und das waren die Eingeweihten, die Druiden, die Priester, die Schamanen, die Medizinmänner, die Sibyllen oder wie man die auch nennt. Und die haben sozusagen die Verbindung gehalten und das Volk erzogen. Und die wussten über die Weltgeheimnisse, also die Geheimnisse unseres Sonnensystems, die Geheimnisse des Menschen. Wozu ist der Mensch da? Was ist der Sinn des Daseins? Das war ja genau das, was ich damals gesucht habe. Und das findet man bei Rudolf Steiner beschrieben. Er war ein solcher Eingeweihter jetzt in ganz moderner Zeit. Er sollte den Menschen Europas, die ja eine materialistische, technische Kultur entwickelt hatten, denen sollte er das Spirituelle, also das Wissen vom Göttlich-Geistigen wieder zurückbringen, damit am Ende eine spirituelle Technik stehen würde. Das war seine Aufgabe und insofern hat er der Menschheit die Anthroposophie gebracht als eine Respiritualisierung unserer Kultur. Nicht? Das ist natürlich ein Riesenthema und das können wir natürlich nur so ein bisschen anreißen. Aber er hat sein Werk in der Anthroposophie niedergelegt, die heißt also Weisheit vom Menschen, Anthroposophie, und erklärt im Grunde dem Menschen die Welt und sich selbst. Was ist der Mensch? Was ist die Welt? Und der Bringer dieser Botschaft war eben Rudolf Steiner, ein Mensch, der mit den Göttern zusammenarbeitet, wenn man so will.
Du sagtest, Rudolf Steiner war ein Eingeweihter. Da stellt sich dann gleich die Frage, von wem wurde er eingeweiht? Wird man als Eingeweihter geboren oder gibt es dann irgendwelche Leute, die sagen so, jetzt den weihen wir mal ein oder wie geht sowas vonstatten?
Ja, das geht nicht unbedingt von den Menschen aus, das gibt es auch. Also es gab ja dann in den Völkern und Stämmen immer diese Priester, Druiden und so weiter. Dann gab es aber um die herum eine Gruppe, die diese Geheimnisse bewahrt hat und das Volk geschult hat. Die Völker haben ja dann diese Kulte und sowas entwickelt, die Religionen entwickelt, was im Grunde Erziehungsmittel waren. Und die haben dann auch Nachwuchs entdeckt, haben also gesehen, da ist jemand mit einer bestimmten seelischen Konfiguration, aus dem kann was werden. Aber die Götter arbeiten immer noch mit den Menschen zusammen, nur dass wir sie nicht sehen. Aber der Eingeweihte kann sie sehen. Und so ist Rudolf Steiner ausgesucht worden, auch von einem sehr hohen Eingeweihten, einem der Allerhöchsten. Und das ist Christian Rosenkreuz gewesen, von dem die Rosenkreuzer sozusagen abstammen. Der hat ihn als Nichtlebender geschult. Ist also ein verstorbener Mensch, der mal inkarniert war, als Christian Rosenkreuz, zweimal. Und der hat ihn aus dem Geistigen heraus geschult. So geschieht das, auch wenn das sehr ungewöhnlich klingt.
Ja, wenn man das erste Mal hört, bestimmt. Mhm. Du hast eben die Anthroposophie angesprochen. Was ist das jetzt genau und wie verhält sich die Anthroposophie zur Naturwissenschaft?
Ja, die Naturwissenschaft schaut natürlich nur das an, was man zählen, wägen, messen kann. Das ist auch in Ordnung. Also wenn man sagt, ich interessiere mich nur für den Bereich, dann ist das ja gut. Nur der Schluss, der daraus dann gezogen wird, dass es anderes nicht gäbe, der ist unzulässig. Es gibt anderes, es gibt diverse andere Daseinsformen als das materielle, energetische im physikalischen Sinn. Und das kann man auch erforschen, das hat Rudolf Steiner getan. Man kann sich durch Schulung, aber sehr strenge, harte Schulung und durch mitgebrachtes Talent in andere Bewusstseinsebenen begeben und erlebt dann das Geistige oder das Astralische oder das Ätherische, sind alles keine materiellen Daseinsformen. Und kann das berichten, kann darüber berichten und kann daraus sehr interessante, weitreichende Schlüsse ziehen über die materielle Existenz. Und die Forschungsresultate Rudolf Steiners, die er gewonnen hat, indem er die geistige Welt, wie man das so nennt, was man in der Religion den Himmel nennt oder was man im Osten das Nirvana nennt oder sowas, die Erforschung des Geistigen ist das Werk Rudolf Steiners, das er die Anthroposophie genannt hat. Das heißt, wir haben da eine Welterklärung, die eben nicht vom Physischen ausgeht, sondern vom Geistigen. Und dann müssen wir dann natürlich erklären, was das Geistige ist.
Genau, da kommen wir nachher noch drauf. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist die Anthroposophie auch wissenschaftlich angelegt, nur halt, dass das Messinstrument, sage ich jetzt mal, dass das der menschliche Geist ist.
Ja, kann man vielleicht so sagen. Jedenfalls hat man nicht die Möglichkeit zu zählen, wegen Messen. Aber man hat durchaus vergleichbare Instrumente, um festzustellen, ob die Sache wahr ist oder nicht. Das zu erklären, würde einfach zu weit führen. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass wir der Anthroposophie gegenüber angewiesen sind darauf, das alles nur zu glauben, sondern auch als nicht übersinnlich Wahrnehmender, also als einer, der nicht die Fähigkeiten Rudolf Steiners hat, kann man trotzdem so weit kommen, dass man seine Forschungsresultate ein wenig beurteilen kann, dass man merkt, ja gut, ich kann es nicht äußerlich beweisen, aber es beweist sich in mir. Das ist dann aber das neue Denken, da müssen wir dann noch drüber sprechen.
Okay, und du hast gesagt, Rudolf Steiner hat Dinge geistig erforscht. Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Also wenn man das erste Mal hört, klingt das ja ein bisschen anders.
Ja, also Geist ist das Ideenhafte der Welt. Und jede Welterscheinung ist die Folge einer zugrunde liegenden Idee. So wie du eine Idee haben musst, wenn du mir eine Frage stellst. Wenn du die Idee nicht hast, kannst du die Frage nicht stellen. So gibt es in der Welt auch keine Welterscheinung, wenn nicht eine Idee da ist, die ihr zugrunde liegt. Und diese Ideen, die allen Welterscheinungen und auch dem Gesamten zugrunde liegen, das ist der Geist. Das ist der eigentliche Geist. Kann man sogar, wenn man will, mit Gott gleichsetzen und sagen, ja, das ist sozusagen die Zusammenfassung der Weltidee. Das ist der, der die Weltidee geboren hat. Aber auch jede kleine Einzelheit hat eine eigene Idee, die Blattlaus oder ein Atom. Und diese Ideensphäre kann man nun mit dem Bewusstsein der höheren Art aufsuchen. Das heißt, du gehst in eine andere Daseinssphäre, indem du dein Bewusstsein steigerst, dein Bewusstsein veränderst, so wie es auch die Yogis in Indien gemacht haben oder auch andere. Und dann erlebst du die Ideen der Welt als Wesen. Die treten dir als lebendige Wesen gegenüber und sie bestehen nicht aus irgendeinem Stoff, sondern sie bestehen aus Sinn. Du kommst also in eine Sinnenwelt und das ist eigentlich gut verständlich, denke ich, wenn man sich fragt, was ist denn in einer Idee drin? Nicht? Sagen wir mal die Idee eines Computers oder eines Programms oder die Idee eines Stuhles oder eines Mikrofons. Nicht? Diese Idee ist immer Sinn. Wenn man also den Sinn von etwas erfasst, dann hat man es verstanden. Dieser Sinn, jetzt vorgestellt als ein lebendiges Wesen, hat die Kraft, in der materiellen Welt die Erscheinung hervorzubringen. Nicht die menschengeschaffenen Dinge, aber die Natur. Sodass es also auch für jeden Menschen eine Idee gibt, aber auch für die Blattlaus oder für die Eiche oder was immer du nimmst, das Gestein. Das sind alles Ideen, Ideenwesen. Und denen konnte Rudolf Steiner gegenübertreten und den Sinn, den sie ausmachen, erfassen, sodass er über jede Welterscheinung, wo wir uns die Köpfe zerbrechen, was ist das und wie kommt das zustande, dieses Ideenwesen anschauen konnte und sofort ganz genau Bescheid wusste. Insofern ist die Anthroposophie das tiefste und weitreichendste, was es überhaupt gibt auf der Welt.
Also das heißt, jemand, der die Möglichkeit hat, mit diesen Geistwesen in Verbindung zu treten, der würde dann, wenn er das Gleiche erforschen würde, auch wieder zu den Ergebnissen kommen, die Rudolf Steiner damals erforscht hat?
Absolut. Das ist das Erstaunliche. Und insofern ist es völlig unverständlich, warum die Naturwissenschaft sich so ziert, der Anthroposophie ein bisschen näher zu treten. Sie würden ungeheure Förderungen erhalten dadurch. Wir haben also diverse Beispiele, wo sich das schon bestätigt hat, wo man nicht voneinander wusste, aber dann durch neuere Forschung bestimmte Resultate erzielt hat, die wir bei Steiner auch finden.
Okay. Kannst du mal sagen, welche Lebensbereiche, die wir heute so haben, denn von Rudolf Steiner geprägt oder zumindest noch beeinflusst sind?
Ja, im Grunde hat er zu allen Lebensbereichen bestimmte Dinge ausgesagt. Besonders bekannt sind die Waldorfschulen, die freie Erziehung, die also will, dass der Mensch nicht nach Programm erzogen wird, sondern individuell. Dass man schaut, was will aus dem Menschen heraus, was liegt da drinnen und nicht sagt, da muss jetzt das und das Programm auf die leere Festplatte gespielt werden, sondern man rechnet damit, dass die Festplatte schon bespielt ist, dass das nur erstmal sozusagen auf die Welt geholt werden muss. Und dann der ganze Bioanbau, speziell Demeter, also der biologisch-dynamische Anbau ist auf Rudolf Steiner zurückzuführen. Dann diverse Medikamente und die anthroposophisch erweiterte Medizin. Dann die Kunstrichtungen, zum Beispiel die Eurythmie, das ist eine Bewegungskunst, die man nur schlecht mit dem Ballett vergleichen kann, aber es hat gewisse Anklänge. Dann die Sprachgestaltung, das ist eine spirituelle Sprachgestaltung, sehr wenig bekannt, aber hat er entwickelt. Dann ja eben die Anthroposophie selbst als eine Welterklärung, als ein spiritueller Weg für jeden, der ihn gehen möchte. Und dann noch so Dinge wie eben die soziale Dreigliederung, wo er erforscht hat, wie das menschliche Zusammenleben, sprich Staat oder Gemeinschaft, zu gestalten wäre nach dem, was man dem Menschen ablesen kann. Also eine Staatsform, die dem Menschen, wie er veranlagt ist, wie er gebaut ist, ablesen kann. Nicht? Also das würde ich sagen, sind so die Hauptgebiete. Dann hat er auch im Bereich des Schauspiels einiges geleistet, hat Mysteriendramen geschrieben. Und hat auch eben in der Philosophie etwas sehr Besonderes geleistet auf dem Gebiet der Erkenntnistheorie. Er hat nämlich die Philosophie beendet. Das hat aber noch niemand so richtig verstanden und deshalb habe ich gerade ein neues Buch rausgebracht. Das heißt Revolution im Denken, Doppelpunkt Rudolf Steiner. Und da versuche ich das mal zu erklären.
Ja, danke erstmal für die kurze Einführung. Ich denke mal, das war jetzt schon ziemlich viel für Leute, die noch nie was davon gehört haben. Wir machen mal ein bisschen Musik. Hallo, da sind wir wieder bei Radio Money Talk nach der Musikpause. Mein Name ist Bernhard Wenzel und bei mir zu Gast ist Hans Bonnwall, freier Anthroposoph und Lehrer für das neue Denken. Und vor der Musikpause haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, wer Rudolf Steiner war und was die Anthroposophie ist. Und da hat Hans noch eine kleine Ergänzung, was die Anthroposophie angeht.
Ja, ich würde gern noch deutlich machen, dass die Anthroposophie durchaus eine Wissenschaft ist und nicht bloß ein Glaubenssystem. Rudolf Steiner hat die geistige Welt erforscht und hat nichts interpretiert. Er hat keine Theorien aufgestellt. Er hat auch nicht irgendwie philosophiert oder eine Ideologie begründet, sondern nur berichtet, was er in der Ideensphäre der Welt als Ideen findet. Und das dann bezogen auf die physischen Erscheinungen. Also unser Thema soll ja werden die Gestaltung eines Staates oder einer Lebensgemeinschaft. Und das hat er halt erforscht am Menschen selbst. Wie ist der Mensch eigentlich gebaut? Wie ist das gemeint? Und danach hat er nichts interpretiert, sondern nur berichtet, da findet man Folgendes vor. Und wenn man das beachtet, dann müssten sich die Menschen eigentlich verstehen. Und das kann man auch gut nachvollziehen, wenn man sich da tief hineinarbeitet. Zuerst klingt das natürlich erstmal als reines Phänomen. Aber er hat auch selber immer den Anspruch erhoben, ich bin ein Wissenschaftler. Und es könnte jeder meine Resultate nachprüfen, hätte er die Fähigkeiten. So einen, der diese Fähigkeiten hat, hat man aber nicht sehr oft gefunden. Ich kenne jemanden, der ansatzweise diese Fähigkeiten hat und die Dinge auch bestätigt und kann auch selber durch Erfahrung jetzt sagen, ja, vieles hat sich, auch wenn es sehr unwahrscheinlich klingt, für mich bestätigt und für andere auch. Ich bin ja durch die Denkschule, die ich gegründet habe, mit sehr vielen Menschen in Kontakt gekommen. Ich habe etwa 800 Leute eingeführt in die Anthroposophie. Und da habe ich dann eben auch die späteren Erfahrungen von den Leuten mal so mitbekommen und kann sagen, also dass doch recht viele Dinge, die sie am Anfang selber nicht geglaubt haben, dann nachher bestätigt haben.
Ja, wir haben es vor der Musikpause im Prinzip schon besprochen, aber die Begrifflichkeiten noch nicht benutzt. Kannst du uns mal erklären, was der Unterschied zwischen Wirklichkeit und Realität ist? Das sind da zwei Begriffe, die inzwischen hauptsächlich synonym benutzt werden, also als ob sie das Gleiche bedeuten würden, aber da gibt es ja schon einen Unterschied.
Na gut, also Realität wird benutzt heute, sagen wir mal, von der Naturwissenschaft auch für dasjenige, was zählbar, wirkbar, messbar ist, also für das Materielle. Der Begriff Wirklichkeit wurde auch in der Philosophie früher anders gedeutet, nämlich auch als dasjenige, was wirkt. Nun kann man natürlich sagen, ja, die physische Welt wirkt auf mich, ich nehme sie wahr, sie wirkt so, dass ich sie wahrnehme. Aber man muss die Wirklichkeit auch noch zusammensetzen aus dem Bewirkenden. Du hast also nicht nur das, was auf dich wirkt, sondern was das bewirkt. Und was ist das? Und da kommen wir dann auf etwas Interessantes, nämlich auf die Wesen. Also du stehst, sagen wir mal, vor einer Eiche und sagst, naja, also die wirkt auf mich, ich sehe sie. Aber sie ist bewirkt. Von wem? Ja, würde die Naturwissenschaft sagen, das ist eben so in den Genen und so weiter drinnen. Nein, das reicht nicht. Rudolf Steiner hat das sehr gut beschrieben. Hinter allen Eichen steht ein einziger Eichengeist, das ist die Eichenidee. Und der hat die Kraft, in allen Eichen zu wirken, so dass sie hervorkommen. Also wo immer eine Eiche die richtigen Bedingungen findet, wächst eine Eiche und bleibt so lange erhalten, nicht, bis zu 1000 Jahren, wie das eben in ihrem Wesen so liegt. Das heißt, wenn wir von Wirklichkeit sprechen, reicht es nicht zu sagen, die wirkt auf mich, also das Materielle ist gemeint, sondern da müssen wir sagen, da ist auch ein Bewirkendes drin, ein bewirkendes Wesen. Aber das ist nicht mehr physisch, das ist geistig. Die Naturwissenschaft würde das leugnen und würde sagen, nein, das kommt alles durch die Gene und so weiter zustande. Aber da haben wir andere Auskünfte von Rudolf Steiner erhalten. Sodass ich sagen würde, der Begriff Wirklichkeit geht weiter. Der Begriff Realität, den können wir nehmen für die Naturwissenschaft und sagen, gut, das ist das zählbar, wirkbare, messbare. Aber die Wirklichkeit, das ist mehr, weil da auch ein Bewirkendes drinnen ist.
Mhm, danke. Wo wir gerade bei Wörtern sind, die im Prinzip für das Gleiche gehalten werden oder so benutzt werden, da haben wir noch ein zweites Wortpaar, nämlich den Verstand und den Geist. Wo ist da der Unterschied?
Ja, Geist wird verstanden heute als die Intelligenz des Menschen. Und ich habe es ja vorhin schon deutlich gemacht, dass Geist sehr viel mehr ist. Die Intelligenz des Menschen hat mit Geist zu tun, aber Geist ist sehr viel größer. Wenn wir fragen, ja, was ist denn mit Geist des Menschen gemeint, dann ist es der Teil im Menschen, wo Geist erscheint, wo das Ideenhafte der Welt erscheint. Aber so wie die Naturwissenschaft das versteht, ist das ja nur ein bestimmter Bereich im Gehirn, eben der die Gedanken macht. Nun werden wir sehen, wenn wir das Denken besprechen, dass das Gehirn die Gedanken gar nicht macht, sondern nur abbildet. Und wenn wir den Verstand nehmen, dann ist es im Grunde das Instrument des Menschen, das aber nicht physisch ist, das mit Gedanken, mit Ideen, mit Geist umgeht. Also der Verstand ist das Instrument des Menschen, mit Geist umzugehen, aber der Geist ist noch etwas Höheres. Nun kann man natürlich sagen, gut, da wo der Mensch Gedanken hat, das nennen wir den Geist. Kann man so machen. Das ist das Übliche. Aber wenn man tiefer in die Welt blickt, dann weiß man eben, dass das weitergehend ist, dass also der Geist eigentlich das Ideenhafte der Welt ist. Und da, wo das in mir erscheint, da nennt man das auch den menschlichen Geist. Aber das ist im Grunde mein Verstand, der jetzt die Ideen in sich abbildet und damit sich die Wahrnehmungen erklärt. Also du stehst vor einem Baum, aber du brauchst, um zu wissen, wovor du stehst, den Gedanken, das ist ein Baum. Und diesen Gedanken, den bekommst du vom Baum und nicht aus deinem Gehirn. Aber du bildest es im Gehirn ab. Das heißt, dein Gehirn ist dein Notizzettel, wo du sozusagen notierst, was du gerade erlebst. Und auf den du immer wieder zurückblicken kannst und sagen kannst, da steht ein Baum, da kann ich nicht durch, da muss ich rumgehen. Und insofern haben wir zwischen Verstand und Geist einen ziemlich großen Unterschied, auch wenn unsere Kultur diesen Unterschied nicht unbedingt macht. Aber wenn wir die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners zugrunde legen, dann müssen wir sagen, der Verstand, das ist das menschliche Instrument, das mit Geist umgeht.
Kannst du noch mal was sagen zu den sogenannten Wesensbestandteilen des Menschen, wie sie von Rudolf Steiner aufgeschrieben wurden? Also ich glaube, kurz zusammengefasst ist das uns noch gerade so bekannt als Körper, Geist und Seele.
Ja, das kann man auch etwas genauer darstellen. Körper, Geist und Seele sind nicht falsch. Die Naturwissenschaft würde ja natürlich sagen, ja gut, das sind alte Ausdrücke, Körper verstehen wir, aber Seele, das sind halt die Nerven. Und Geist, das wäre eine bestimmte Nervenpartie im Gehirn. So ist das Ganze nicht, sondern der Mensch besteht zunächst aus dem physischen Leib, den wir ja alle kennen, der materielle Leib. Aber hinter ihm steht ein sogenannter Ätherleib, der den Stoff bildet. Also wir haben einen Stoffbildungsorganismus, der nicht mehr physisch ist, also nicht mehr stofflich ist, sagen wir mal, der nicht wahrnehmbar ist für die Sinne, der aber unseren Stoff bildet und den Stoffwechsel betreibt und das ausmacht, was man lebendig nennt. Wenn du also den Unterschied zwischen einem Feldstein und einer Brennnessel, die daneben steht, feststellen willst, musst du sagen, ja, der Stein, der hat keinen Lebensorganismus in sich, der hat keine Stoffbildung, die ist abgeschlossen, die ist zu Ende. Aber die Brennnessel daneben, die hat einen sogenannten Lebens- oder Ätherleib, der den Stoff bildet, bis sie eben abstirbt. Dann geht dieser heraus. Und das ist also die Pflanze und das ist auch das Tier und das ist auch der Mensch. Die haben alle diesen Vitalorganismus oder Stoffbildungsorganismus oder Stoffwechselorganismus in sich, der im Fachausdruck Ätherleib heißt oder Lebensleib. Und darinnen sitzt nun bei den Tieren, bei den Pflanzen nicht, aber bei den Tieren und den Menschen, das, was man die Seele nennt oder das Bewusstsein oder im Fachausdruck der Astralleib. Das heißt, das ist nun wieder eine ganz andere, sagen wir, Materialität oder ja, Substantialität, die nämlich alles bemerkt. Das ist also das ganz sensible Bemerken von etwas, das ist das Bewusstsein. Sitzt da drinnen bei den Tieren und bei den Menschen, macht also den dritten Leib aus, den wir haben. Und im Unterschied zu den Tieren haben die Menschen dann noch ein Ich. Dieses Ich ist etwas anderes, als die Buddhisten unter Ich verstehen. Nicht das Ego, sondern etwas sehr Hohes. Dieses Ich ist dasjenige, was sich mit Gedanken befasst, was also den Sinn, der im Gedanken enthalten ist, erfasst. Also sind wir Menschen aus vier Gliedern bestehend. Wir haben ein Ich, wir haben ein Bewusstsein, eine Seele oder Astralleib, wir haben einen Vitalorganismus, der den Stoff erzeugt oder Ätherleib, und wir haben den physischen Leib, das ist unser Gefäß, das wir bewohnen. So könnte man das anthroposophisch oder geisteswissenschaftlich beschreiben in der Kürze.
Könnte man das Ich dann gleichsetzen mit dem Geist?
Das kann man. Das ist zwar komplizierter, aber das verschweige ich jetzt. Aber das kann man. Also wenn man fragt, wo ist der Mensch geistig, dann da. Ja, im okay. Ich. Aber das Ich ist seelisch und geistig. Das ist aber eine Komplikation, die ich jetzt auslasse.
Okay, gut. Ja, was ist denn Spiritualität eigentlich?
Tja, das könnte man natürlich auf einen kurzen Satz bringen, indem man sagt, wenn wir Geist verstanden haben, als die Ideensphäre der Welt, als die Sphäre dessen, worauf überhaupt die Erscheinungen basieren. Also eine Idee muss immer erst da sein, bevor eine Erscheinung kommen kann. Wenn wir das so verstanden haben und dann sagen, ja, auch ich als Mensch gehe aus einer Idee hervor, und zwar aus meiner persönlichen Idee, und das ist das Ich. Ja? Dann, wenn ich dieses Bewusstsein habe und in diesem Bewusstsein auch lebe, dann bin ich spirituell, aber vorher nicht. Ich muss da noch ein bisschen weiter ausholen. Das heißt, wenn der Mensch die alte Formel, die in den Mysterienstätten des Altertums schon zu lesen stand, erkenne dich selbst. Wenn der Mensch das schafft, dass er sich erkennt als Geist, dann ist er spirituell. Also Leben im Bewusstsein dessen, dass ich ein Geist bin und nicht bloß mein Körper. Also, dass ich einen Körper bewohne, aber nicht der Körper bin. Das würde ich dann sagen, da beginnt die Spiritualität. Und wenn man es noch genauer weiß, dann kann man damit eben auch noch mehr anfangen und weiterkommen. Da fangen dann nachher auch an die übersinnlichen Erlebnisse, die spirituellen Ereignisse, die man haben kann, Erleuchtung und solche Dinge, die man vielleicht irgendwoher kennt, schon mal gehört hat oder sich vielleicht auch mit befasst hat, vielleicht auch schon Übungen gemacht hat. Man kann durch Übung da durchaus hinkommen. Es genügt aber nicht, bloß den Lotussitz zu können, und irgendwelche Mantren zu rezitieren oder zu meditieren, um zu sagen, ich bin spirituell. Denn das Bewusstsein, dass ich Geist bin, ist durchaus schwierig. Denn was heißt das? Ich bin meine eigene Idee. Das ist schon ein guter Inhalt. Und jetzt kennst du ja vielleicht aus der Bibel sowas, dass gesagt wird, ja, der Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Ja, was soll das heißen? Sehe ich so aus wie Gott oder? Nein, was ist denn Gott? Und da kommen wir schon zu einem recht anspruchsvollen Begriff. Gott ist das sich selbst konstituierende Prinzip. Gott bringt sich selbst und damit die ganze Welt hervor. Und dieses sich selbst hervorbringende Prinzip, das ist vervielfältigt worden. Das heißt, unser Ich ist so eine kleine Kopie von diesem sich selbst hervorbringenden Prinzip. Und das haben wir in uns. Und wenn man das erkennt, dass man ein sich selbst die ganze Zeit hervorbringendes Prinzip ist, als ein Ebenbild Gottes, ja, dann fängt man an, spirituell zu leben.
Ja, danke. Hans, du sagst, du bist Lehrer für neues Denken. Aber was ist dieses neue Denken überhaupt?
Da muss man unterscheiden zwischen dem alten und dem neuen Denken. Das alte Denken, das wir alle lernen, sozusagen zu Hause, in der Schule, in der Uni, das ist das griechisch-römische Denken, das in der reinen Logik eigentlich lebt. Und das ist so geartet, dass man Wissen aufnimmt, sich sozusagen abspeichert und dann bei Gelegenheit wieder hervorholt oder auch kombiniert, dass man aber nicht unbedingt die Dinge alle innerlich durchdringt, als hätte man sie selbst erfunden. Und gerade das Studium heute ist so gemacht, dass man dazu gar nicht kommt. Gibt natürlich immer Ausnahmen, aber in der Regel stopft man sich eben das Wissen so herein und ruft das dann wieder ab, wenn es gebraucht wird. Und so dringt man aber gar nicht in den inneren Zusammenhang der Dinge. Und das neue Denken, das ist am Ende des Mittelalters schon mal entstanden. Und zwar bei den Künstlern der europäischen Klassik, die also so um 1500 rum angefangen haben, eben ganz neue Dinge hervorzubringen, neue Musik und eine neue Dichtung und dergleichen. Die haben in einem Denken gelebt, das in sich schöpferisch ist, das produktiv ist, das nach dem Edlen und Moralischen strebt und eigentlich einen religiösen Hintergrund hat, sodass man sagen kann, das ist ein edles, höheres Denken, das eigentlich heute von allen benutzt werden sollte, was sich aber leider nicht hat durchsetzen können. Wenn wir uns die Werke von Goethe, Schiller, Herder, Hegel, Fichte, Schelling und anderen anschauen, aber auch die berühmten Komponisten, da haben wir da überall Werke, die heute noch von vielen Menschen sehr bewundert werden. Und das liegt daran, dass sie nicht in dem alten Denken entstanden sind, sondern in dem neuen Denken. Das alte Denken, also wenn wir zum Beispiel 1000 Jahre zurückgehen und würden uns da einen Musiker angucken, der würde Folgendes machen, der würde einen kleinen Spruch sich innerlich sagen und sich in eine Art Trance versetzen. Und dann wird er aus der Trance heraus Musik machen. Das heißt, es spielt jemand durch ihn. Es spielt durch ihn die Muse. Homer hat das noch in seiner Ilias, hat er das noch vorangestellt und hat gesagt, singe, o Muse, mir das Lied vom Zorn des Peleiden Achilleus als Einleitung. Das heißt nicht, ich dichte jetzt, sondern Muse, sag mir, sing mir das Lied und dann schreibe ich es auf. Und da sieht man, diese alten Künstler und Denker waren alle inspiriert aber nicht selber produktiv. Und Ende des Mittelalters endete diese Art von Denken, die ja auch die griechische Philosophie hervorgebracht hat und so weiter, ja Wunderbares auch geleistet hat. Aber jetzt kam ein neues Denken, und das liegt der europäischen Klassik zugrunde, konnte sich aber leider nicht durchsetzen. Und als dann Rudolf Steiner auftrat und jetzt der Kultur die Respiritualisierung bringen wollte, musste er sagen, ja, ich muss aber erst mit den Menschen Denken üben, weil sie zurückgefallen sind in das griechisch-römische Denken und nicht das neue Denken angenommen haben. Da müssen wir jetzt etwas üben, wodurch sie zu dem neuen zeitgemäßen Denken kommen. Und diese Idee habe ich aufgegriffen und übe mit den Menschen das neue Denken zu ergreifen, was auch gelingt. Das ist das neue Denken, da kann man aber noch viel zu sagen.
Ja, das wäre schön, weil das ist jetzt ein kleiner Überblick oder eine Einleitung, die du gegeben hast. Aber wie kann man sich das konkret vorstellen, wenn man da jetzt noch gar nichts von weiß? Wie geht man daran?
Ja, zunächst ist ja das hergebrachte Denken, das hatte ja auch im Gepäck die Dogmen zum Beispiel der römisch-katholischen Kirche. Und die hatten in alter Zeit auch ihre Berechtigung, weil die Menschen gar nicht fähig waren, eben im Sozialen zum Beispiel zu wissen, was gerecht ist und was nicht gerecht ist. Das musste man ihnen sagen. Deswegen Dogma, deswegen Gebot, 10 Gebote und so weiter. Da waren also Vorschriften notwendig. Das wurde dann aber immer weniger wichtig. Und Ende des Mittelalters war es so weit gekommen, dass nun der Mensch nicht mehr nach irgendwelchen Vorschriften handeln soll, sondern jetzt soll er selber herausfinden, was gerecht ist, was gut ist, was hilfreich ist und so weiter. Und soll eben lernen, seinen Egoismus zu überwinden und die anderen nicht zu benachteiligen. Das war vorher durch Vorschriften geregelt, wurde dann immer mehr gebrochen, weil die Menschen immer selbstständiger wurden. Und jetzt war es so weit gekommen, dass man diese alten Formen hätte abschaffen müssen. Ich weiß nicht, wie du erzogen worden bist. Ich bin noch so erzogen worden, dass man meinte, das Einhalten der Vorschriften, das wär's. Natürlich, für kleine Kinder ist das auch schon noch gültig, aber für den erwachsenen Menschen auf keinen Fall mehr. Das heißt, wenn wir dann schauen, warum Kinder, vor allen Dingen solche, die jünger sind als ich, so wenig sich an Vorschriften halten und das auch hassen, dann liegt das daran, dass die Menschen das auch gar nicht mehr sollen. Aber wir müssen dann den Menschen die Möglichkeit geben, ihren neuen Sinn für Gerechtigkeit, für Moralität zu entwickeln. Und nicht sagen, ja, halt dich doch an die Vorschriften, dann klappt alles. Sondern sagen, ja, lass uns doch mal anstelle der Vorschriften gucken, was wäre denn angemessen, was wäre denn richtig. Und das ist das neue Denken, dass du nicht die Welt versuchst zu bestimmen, wie das der Jesuitismus tut. Der Jesuitismus ist sozusagen das Gegenteil davon. Das ist das, was immer noch heute das alte Denken vertritt und auch behalten will. Jetzt kommt das neue Denken, das gegen den Jesuitismus die Dinge der Welt befragt. Und das nennt Rudolf Steiner das goetheanische Denken. Er hat ja Goethes Werk rausgegeben und kennt Goethe sehr, sehr genau. Und hat gefunden, Goethe hat dieses Denken angewendet. Der konnte auf die Erscheinungen, die ihn interessierten, zugehen und alles wissen, das er hatte, vergessen. Und nur das Objekt befragen, befragen, befragen und warten, bis sich das Objekt in seiner Seele ausspricht. Also bis sich wirklich das Objekt bei ihm meldet. Das ist möglich. Und das ist das neue Denken. Dass du also nicht mehr versuchst, aus dem Wissen die Welt zu bestimmen. Das gilt natürlich nicht für die mechanischen Dinge. Du musst jetzt nicht vor der Ampel warten und sagen, was sagt sie mir, sondern da musst du dir merken, rot bedeutet dies und grün bedeutet das. Aber alles, was mit Leben zu tun hat, muss befragt werden. Was ist da los? Was wird da gewollt? Und was wäre jetzt angemessen? Ne? Keine Vorschrift mehr. In dem Falle macht man dies, in dem Falle macht man jenes. Nein, nein. Sondern wir fragen jetzt und für heute und nicht für morgen und nicht für übermorgen. Was ist jetzt angemessen? Das ist das neue Denken. Und da kommt man zu ganz anderen Resultaten.
Und wie kommt man jetzt, wenn man im alten Denken aufgewachsen ist, wie kommt man denn zum neuen Denken? Wie nähert man sich dem?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die habe ich mir auch gestellt, als ich den Auftrag spürte, doch eine Schule für das neue Denken zu gründen. Da habe ich mich dann auch gefragt, ja, aber wie soll man das jetzt machen? Und da habe ich eine Methode gefunden, die sehr eindrucksvoll ist, die man aber natürlich jetzt hier so mündlich schlecht so schildern kann, dass es den Zuhörer sofort überzeugt, sondern man muss das durchleben, ne? Man muss das mitmachen, dann versteht man das gut. Und das ist, dass ich mit den Menschen die Begriffe bilde. Was sind Begriffe? Begriffe sind nicht Worte, sondern die Worte sind die Namen für Gedanken, im Spezialbegriff eben Begriffe. Also ein Wort ist ein Name für einen Begriff. Und was ist der Begriff? Der Begriff ist der Sinnzusammenhang, den ich denke. Also, wenn ich dir jetzt das Wort Mikrofon sage, dann hast du sofort einen Gedanken, der dir das erklärt, soweit du das verstehst. Das ist der Begriff, den du denkst. Das Wort ist der Name für den Begriff. So, jetzt arbeite ich mit den Menschen die Begriffe und fange also ganz so an, dass ich zum Beispiel sage, ja, was ist ein Wort? Schreib das doch mal auf. Und da sagen die Leute zu mir, also das weiß doch nun jeder. Ne? Gut, sage ich, dann schreibt doch mal jeder auf, was er weiß. Was haben Sie denn gefunden? Nach ein paar Minuten frage ich dann und dann sagen sie, ja, also ich habe mich jetzt gerade damit nicht befasst, also so genau, ja, also, und dann sagen einige, naja, also Worte, das sind so Informationen, ne? Das ist dient zur Verständigung und so. Ja, okay, alles gut, aber was ist es genau? Ne? Und da kommt das raus, was ich schon sagte, Worte sind nur Namen für Gedanken, für Begriffe. Die nächste Frage wäre dann, was sind Gedanken? Naja, Sie haben doch schon mal einen gehabt, schreib doch mal auf, was es ist. Naja, das sind Informationen. Ja, was sind Informationen? Naja, also dadurch weiß man was. Das ist interessant. Wie kommt denn das? Ja, und dann kommen wir eben zu etwas hin, ich kann das jetzt nicht so umfangreich schildern, dass wir sagen, aha, im Gedanken haben wir dasjenige, wodurch wir etwas verstehen. Was kann das sein? Und da kommen wir auf den Sinn. Das heißt, ein Gedanke ist ein Sinnträger, der trägt einen Sinn. Nehmen wir das weiter hier, das Mikrofon. Wenn ich den Namen sage, dann geht dir innerlich auf, was das ist und was man damit macht. Das ist der Sinn, den dieses Ding hat. Wenn du den hast, dann weißt du, wovon ich spreche. Wenn ich jetzt den chinesischen Namen von Mikrofon sage, dann findest du diesen Sinn nicht, weil du den nicht zusammenbringen kannst, diesen chinesischen Namen und diesen Sinn. Wenn ich es dir dann einmal erklärt habe, dann kannst du das, dann hast du die verbunden. Aber dieser Sinn ist notwendig, damit du das Mikrofon verstehst. Und indem ich jetzt mit diesen Menschen jeden Abend so etwa 5 solche Begriffe durchgehe, also ganz einfache Sachen, auch was ist ein Stuhl, oder auch schwierige Sachen wie was ist Gerechtigkeit oder was ist die Würde des Menschen, nicht? Oder sowas wie Gottesbegriff und solche Dinge. Wenn das etwa ein Jahr gedauert hat, einmal die Woche abends 3 Stunden und immer so 5 Begriffe, dann ist man ziemlich weit rumgekommen. Und dann haben die Menschen dadurch einen ganz anderen Zugang, weil sie plötzlich merken, ach so, jetzt verstehe ich plötzlich, was ein Baum ist, was ein Stuhl ist, was ein Mikrofon ist. Das habe ich vorher nur so geahnt, Ich habe so einen Nebelbegriff gehabt, aber nicht wirklich genau. Und jetzt habe ich das einmal selber beschrieben. Und dadurch ändert sich mit der Zeit das Denken, dass du dann nicht mehr einfach nur Mikrofon sagst und gar nicht daran denkst, was das eigentlich ist, sondern dadurch ändert sich das Denken so, dass es innerlich nochmal aufwacht. Du verstehst jetzt die Dinge, die du mit anderen besprichst, noch ganz anders. Und dadurch wirst du fähig, die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners, die Anthroposophie, auch wirklich zu studieren. Wenn du mit dem Denken an die Anthroposophie herantrittst, dann leuchtet sie plötzlich auf und du merkst, oh, jetzt komme ich der Welt und mir selbst näher.
Ja, danke. Wir machen mal eine erste Fragerunde. Wer hier also auf dem OkiTalk-Server bei Mumble angemeldet ist, kann jetzt gerne ins Warten kommen und Hans Bonwall direkt hier über Mumble befragen. Die Marion ist zu uns ins Studio gekommen. Marion, du hast wahrscheinlich eine Frage.
Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, wenn ich jetzt einfach mal sagen würde, das Wort Geld, wir sind ja bei Radio Money Talk, dann würden die meisten Leute ja darauf antworten, mit dem Wissen, was sie bisher haben. Das braucht man, um zu leben, ist notwendig, das ist Macht, Status, was auch immer. Das wäre ja dann das alte Denken. Jetzt ist aber doch die Idee mit diesem Wort, was ja ein starkes Wort ist und ein wichtiges Wort für die meisten Leute, dann zum neuen Denken zu kommen. Und das würde passieren?
Ja, das könnte gut passieren. Ich kann dich doch einfach mal fragen, was würdest du denn sagen, ist Geld? Also versuch mal, den Begriff Geld zu bestimmen, indem du nicht sagst, wie Geld ist, sondern was es ist. Versuch das einfach mal. Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, es ist völlig unnötig.
Geld ist unnötig?
Ja.
Ja, also trotzdem kannst du ja mal versuchen, das unnötige Geld, was ja aber noch im Moment ganz kräftig verwendet wird, was das eigentlich ist. Was macht man damit?
Tauschen, Werterhalt.
Aha. Also, wenn ich das jetzt mal vorwegnehme und sage, Geld ist das Tauschmittel für Waren und Dienstleistungen, damit man eben nicht Naturalaustausch vornehmen muss, dass man also sozusagen Unterrichtsstunden gegen Haarschnitte tauscht oder sowas. Das wird sich nicht so gut machen. Oder Hühnereier gegen Fahrstunden oder sowas. Das lässt sich schwer tauschen und deswegen hat man das Geld dazwischen geschaltet. Und wenn man sich an diese Funktion halten würde, dann würde das Geld auch zum Segen der Menschen sein. Aber ich habe aus deiner Bemerkung schon eine gewisse Kritik bemerkt.
Ja, sicher. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Deshalb war es mir jetzt auch ganz wichtig, was du jetzt so zu diesem Wort sagen würdest. Denn wenn man darüber weiter nachdenkt, sicherlich ist es ein Tauschmittel und man bewertet immer noch Sachen. Aber kann man Sachen wirklich bewerten? Kann man jetzt jemanden, der im Krankenhaus jemanden pflegt, genauso bewerten wie der, der in der Bank sitzt und dir einen Kredit gibt von der Leistung her? Das finde ich eine ganz schwierige Sache. Das Tauschmittel, ja, dass man Geld als Tauschmittel benutzt und dann irgendwelche Werte festlegt, die ja bei uns heutzutage sehr verzerrt sind.
Ja, gewiss, das ist das Problem eben, dass das Geld missbraucht wird. Würde man dafür sorgen, dass es wirklich nur als Tauschmittel gilt, dann könnte sich niemand daran bereichern. Und wenn man dafür sorgen würde, dass das Geld eben auch nicht, sagen wir, wachsen kann oder sowas, dann hätten wir die Probleme nicht, die wir jetzt haben. Aber darüber wollen wir ja nochmal eine extra Sendung machen. Da müssten wir dann nochmal genauer drüber sprechen. Aber ich denke, wir brauchen es, aber es ist missbraucht und zwar massiv.
Mhm. Ja, da stimme ich zu. Dankeschön. Mhm. War ein gutes Beispiel und hast du gut erklärt. Mhm.
Damit haben wir dann die heutige Sendezeit von Radio Money Talk auch schon wieder ausgeschöpft. Zu Gast war der freie Anthroposoph und Lehrer für Neues Denken Hans Bonnwall. Die heutige Sendung war der erste von drei Teilen zum Thema Dreigliederung des sozialen Organismus nach Rudolf Steiner. Wir haben darüber gesprochen, wer Rudolf Steiner war und was die Anthroposophie ist. Wir haben erfahren, wie Rudolf Steiner geistig geforscht hat und welche Lebensbereiche noch heute auf dieser Forschung basieren. Wir haben erfahren, wo die Unterschiede zwischen Realität und Wirklichkeit und zwischen Geist und Verstand sind. Außerdem hat Hans Bonnwall den Begriff der Spiritualität erklärt und einen kleinen Einblick in das neue Denken gegeben. Wer mehr zu Hans Bonnwall und seiner Arbeit wissen will, der schaut am besten auf seiner Internetseite www.hausdesgeistes.de vorbei. Diese Radiosendung sowie die Live-Sendung von okitalk.com finden sich in Kürze im Sendungsarchiv auf www.radio-moneytalk.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's heute auch schon wieder bei Radio Money Talk. Immer live auf okitalk.com und die Zusammenfassung gibt es dann immer am ersten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr auf Tide 96.0. Also schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Radio Money Talk. Die nächste Sendung von Radio Money Talk live auf okitalk.com gibt es am 5.5. wieder ab 19 Uhr. Ja, und ich denke mal, hier machen wir dann noch ein bisschen Musik.